Ja, ihr Lieben, ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Ich freue mich, in dem Lobpreis einzustimmen mit euch. Es hat richtig mein Herz vorgemacht und ich habe das Gefühl gehabt, ihr alle seid voll dabei. Dann ist Gottesdienst richtig bereichernd. Dann macht Gottesdienst Freude. Danke dem Herrn. Der heutige Predigttext ist der Psalm 13. Das sind die Verse 1 bis 6 und ich werde das vorlesen. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Das haben wir gemacht. Und das hat David auch damals so empfunden gesagt. Der Psalm 13 gehört zu einer Gruppe der sogenannten Klagepsalmen. Christen, die vor große Herausforderungen stehen, die ihnen Angst machen, gibt es nicht nur in Irak und Syrien, sondern in ganz vielen Ländern weltweit, aber auch hier in Deutschland, auch bei uns hier in Lauenburg. Ihr wisst ja, ich arbeite in der psychiatrischen Klinik. Manche haben wirklich solche Ängste, dass man sie Todesängste nennen kann. Ne? Sie haben Angst vor Leben, weiter zu leben. So, ne? Und wenn du denkst, was sind das für Probleme? Du hörst, welche Probleme die Menschen haben. Aber das ist, als wenn die ISIS vor der Tür wäre. So, ne? Also die sind gelähmt einfach. Ne? Da muss man echt nicht die ISIS vor der Tür haben, um wirklich Todesängste zu haben, Hoffnungslosigkeit zu empfinden. Das Leben so schwarz zu sehen oder zu erleben, dass man echt keine Hoffnung mehr, dass man total antriebslos ist und eigentlich am liebsten den ganzen Tag auf dem Bett verbringen möchte und von nichts mehr was hören möchte. Unser heutiger Psalm ist kurz, aber voller Intensität. Das ist ein Merkmal von David auch, einem Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat alles intensiv so erlebt und verarbeitet. Obwohl so kurz, drei Elemente spielen in diesem Psalm eine besondere Rolle. Die Angst, das Gebet und der Glaube. Ich denke, dass wir einiges davon für uns selber lernen können. Und David, ich finde das so toll, ich glaube, das ist ein Grund, warum Gott ihn so liebt und geliebt hat, ist, weil, wie soll ich sagen, David ist wie ein Klavier, man kann ja so ein bisschen leise irgendwas spielen. David, dasselbe Lied, spielt richtig so, dass alles wackelt irgendwie. Ne? Das so wirklich sein ganzes Herz tut er rein. Und wenn er liebt, dann liebt er so überwältigend. Dann schreibt er so viele Gedichte, dann schreibt er so viele Lieder, um wirklich diese übersprudelnde Liebe Gottes einfach zum Ausdruck zu bringen. Und somit natürlich erfasste er viele aus dem Volk und hat viele, viele andere Menschen beseelt. Wenn er in den Krieg zog, wissen wir, damals war es noch richtig, möglichst viele Feinde abzuschlachten. Ne? Das hat David auch sogar über die Gebühr so gemacht. Das war sogar zu viel des Guten vielleicht. Aber das ist das, was ich total toll finde an David und was ich mir auch für mein Leben wünsche. Und was ich mir auch für euch wünsche, dass wir gerade, wenn wir lieben, wenn wir dienen, wenn wir etwas Gutes tun, dass wir richtig von Herzen tun. Nicht halbherzig, sondern dass wir uns da reinbegeben. Das können wir schon sehr von David lernen. Ich möchte auch für die Predigt beten. Lieber Herr, ich danke dir. Ich danke dir für diesen unglaublichen Schatz, den wir haben in der Bibel und auch im Alten Testament. Diese Predigt handelt vom Alten Testament, von einem Psalm. Ich danke dir, Herr, das ist so kostbar. Und wenn wir bedenken, wie viele Menschen leben, ja, wie viele Menschen ihr Leben hingegeben haben, damit wir diese Bibel so vollständig in den Händen halten. Da können wir nur ehrfürchtig uns verbeugen vor diesem Werk, vor diesem Schatz, was viel mehr als Gold wert ist, das einzige Buch der Welt, in der sich Gott in so einem Umfang mitgeteilt hat. Herr, wir verehren dich und wir loben und preisen dich für diese, für dieses unglaubliche Geschenk, das Licht der Ewigkeit gepackt in so einem kompakten Buch. Danke, lieber Vater, danke, Jesus, dass du, und danke, Heiliger Geist, dass du diese Worte der Bibel lebendig machst für uns, mit Leben erfüllst und uns immer wieder Nahrung für unsere Seele dadurch gibst. Halleluja. Danke dafür. Amen. Angst, von Angst habe ich geredet. Das ist ein bedrohliches Gefühl. Wie lange, so beginnt David diesen Psalm. Wie lange, oh Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen haben in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Wie lange, viermal wiederholt David diese Frage. Das ist hier kein literarisches Stillmittel, das wird ja an anderen Orten benutzt, sondern das ist bitterer Ernst. David, der König, der Gesalbte, der Diener des lebendigen Gottes, befindet sich in einer Situation von höchster Not, Anfechtung, des Schmerzes, der Angst und der Verzweiflung. Wir denken dran, David war ein unglaublich mutiger Mensch. Wenn er so empfindet, dann war das wirklich bedrohlich. Der hat sich mit dem Löwen angelegt, wenn der an seine Schafe wollte. Das muss man sich mal vorstellen. Und das, was wir von ihm wissen, es war ein ganz mutiger Mann und hat einiges ausgehalten. Und dennoch schreibt er so, da muss für ihn ganz, ganz heftig gewesen sein. Was in dieser Situation konkret alles auf ihn einprasselt, bleibt offen. Vielleicht ist es der Krieg, vielleicht eine Krankheit, eine seiner vielen ernsthaften Verfolgungssituationen, nicht nur durch Feinde, sondern auch durch Familienangehörigen, wie Saul praktisch, der König, oder durch seinen eigenen Sohn, Absalom. Vielleicht war David auch dem Tode nahe, das wissen wir nicht genau, bei welcher Gelegenheit er diesen Psalm geschrieben hat. Aber auch wenn wir es nicht genau wissen, Davids Erfahrung, sein Zustand, seine Reaktion ist denkbar unübertragbar auf alle anderen Situationen von Not und Verzweiflung, auch wenn wir da drin sind. Und das nicht nur bei ihm damals so, sondern auch bei uns heute. David befindet sich in Not, in Angst, in Dunkelheit. Vielleicht geht das schon eine längere Zeit so. Und wenn man sagt Dunkelheit, man muss sich vorstellen, man muss das auch wörtlicher nehmen als heutzutage. Wir haben Patienten, die unter Angst leiden, die haben das Licht auch nachts an, weil sie nicht ertragen können, die Dunkelheit. David war so viel auf Flucht, sozusagen, in Höhlen, und versteckt und nachts und so weiter. Und Licht, ne? Also, ich glaube, er hat ganz viele Abende und Nächte in Dunkelheit verbracht. In purer Dunkelheit. Weil natürlich, wenn du auf dem Berg ein Feuer machst und Licht machst, dann sehen die Feinde und sie wissen, wo sie dich holen können. Also dann muss es auch wirklich, wirklich echt dunkel gewesen sein, vielfach in seinem Leben. Vielleicht geht es das schon eine längere Zeit so. Er sieht nichts, er fühlt nichts, seine Kraft ist erlahmt und dann lässt er seinen depressiven Gefühlen freien Lauf. Sie drücken ein heftiges Sehnen nach Errettung und große, echte Angst aus. Neben dem Flehen mit Nachdruck scheint auch einiges an Ungeduld mitzuschwingen, Zweifel. Aber ist es nicht manchmal auch unsere eigene Situation, unsere Lebenssituation, auch unsere eigene Erfahrung? Möge Gott uns dabei helfen und uns davor bewahren, dass wir nicht aus einem sehnlichen Warten auf Gottes Hilfe in eine Haltung des Murrens und der Ungeduld ihm gegenüber verfallen. In Vers 2: Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? David, wie redest du? Sollte Gott seine Kinder vergessen? Auf sich selbst geworfen, den Blick nur auf die Not gerichtet und weg von Gottes Zusagen, Verheißungen und den Erfahrungen der Vergangenheit, mag es so aussehen. Man mag es so empfinden. Offensichtlich war die Not des David nicht erst seit gestern eingetreten. Nein, das Leiden hatte wohl nicht nur eine gewisse Heftigkeit, sondern auch bereits eine gewisse Dauer gehabt. Und da war er wirklich lange unterwegs, auf der Flucht. Die Erfahrung zeigt auch, dass für uns Menschen ein Monat der Not viel langsamer vorbei zu gehen scheint, als ein Jahr des Segens und der Freude. Kennt ihr das? Wenn wir Kopfschmerzen haben, wenn wir Zahnschmerzen haben oder so, dann ist wirklich eine Stunde wie 24 Stunden, ja. Die Zeit scheint still zu stehen in der Not, wenn die Ängste und Schmerzen da sind, sei physische Art oder psychische Art. David kennt das und es macht ihm Sorge. Auch er, der Gott kennt, bleibt davon nicht unangefochten. Wenn die Not da ist und die Zeit still zu stehen scheint, erscheint Gott so weit weg. Warum bringt Gott mich nicht aus dieser Situation heraus? Kümmert er sich nicht mehr um mich? Hat er mich vergessen? Nein, Gott hat seinen Diener David weder verlassen noch vergessen. Jesaja 49, 14 zitiere ich: Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. Das sagt das Gefühl. Aber wie sieht die Realität aus? Dann hören wir Gottes Antwort in Jesaja. Kann etwa eine Frau ihres Kindes vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und sollte selbst diese vergessen, so will ich doch deiner niemals vergessen. Siehe, in meinen beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauer sind beständig vor mir. Das ist bezogen auf Jerusalem. Aber meint Gott wirklich Mauern? Meint Gott wirklich Häuser? Er meint seine Kinder und sein Volk damit. Gott hat David ganz gewiss nicht vergessen. Alles andere ist Lüge, ein vom Teufel gesäter Zweifel. Scheuche solche Gedanken hinweg und höre darauf, was der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott der Bibel, der war, der ist und der immer derselbe sein wird, der Vater Jesu Christi gesagt hat. Siehe, in meinen beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern, dein Leben, deine Not sind beständig vor mir. Auch vielleicht übertragen wir gleich auch auf diese Gemeinde, die Christusgemeinde. Auch wenn vielleicht mal das Gefühl aufkommt, Herr, hast du uns vergessen? Wir wollen sehen, dass du was tust, damit wir gewiss sein können, du bist mit uns, du gehst mit uns den Weg weiter. Ja, lass uns uns darauf besinnen. Es wird der Tag kommen, wo wir erkennen werden, ja, Gott war auch die ganze Zeit mit uns. Auch wenn es so aussah, als wenn wir momentan ganz alleine den Weg gehen. Er hat dich auch nicht vergessen. Er sieht dich in deiner Not. Auch wenn du es zur Zeit nicht realisieren solltest, bleibt es doch wahr. Mag auch manches Leid eine Folge von Sünde und eine Hilfe Gottes sein, um uns zurechtzubringen. Oder eine zugelassene Anfechtung zur Prüfung unseres Glaubens und zur Läuterung unserer Seele. Dass wir echte Nachfolger Jesu werden. Gottes Liebe ist auch dann da. Und eigentlich müssten wir uns auch dessen bewusst sein. Solche Zeiten können gerade schwerer wiegen vor Gott und wertvoller vor Gott sein als vielleicht so eine Zeit, 3 Monate leiden und wie wir darin ausharren, wie wir darin zu Gott stehen, ihn loben, Frieden behalten, kann viel mehr bedeuten als 5 Jahre Wohlstand, tolles Leben. Bei Gott kann das mehr bedeuten, weil da zeigt sich, wie steht mein Kind zu mir. Wenn ich immer 3 Monate ein bisschen, ein bisschen vielleicht ihn was erleben lasse, Krankheit oder irgendwas, Ärger oder Stress oder so. Das vergessen wir, glaube ich, ich inklusive, vergessen wir ganz schnell. Diese Zeiten sind, glaube ich, viel wertvoller bei Gott. Und diese Zeiten zeigen, wo unser Glaube steht, wo unsere Liebe zu Gott steht, wo unsere Vertrauen, wo unsere Gewissheit, die wir in Gott haben, wie qualitativ entwickelt ist sie. Ja, die zeigen viel, viel besser als Zeiten der Wohlstand. Aber David in seiner Not sieht und lebt zunächst nicht in dieser Wahrheit und Zusage und er meint, Gott sehe ihn nicht. Er verberge sich vor ihm. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Ja, Gott mag manchmal sein Angesicht verhüllen. Zum Beispiel als Erziehungsmaßnahme für seine Kinder. Wenn sie in Sünde leben und darin verharren, zum Beispiel. Ein Kind Gottes sollte daher alles dran setzen, zuerst, wenn sowas dauerhaft sich einstellt, zuerst sich wirklich überprüfen und eventuell zu korrigieren, was Not tut. Aber einfach das Verdrängen beiseite, und einfach klar in den Spiegel gucken. Und zu korrigieren, was Not tut, damit Gott sich ihm wieder zuwendet. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Das steht im Psalm 139. Aber Gott ist niemals einfach weg, ganz weg, sondern er ist immer da. Er denkt an uns und er hält immer seine Hand schützend über uns und bewahrend. Selbst dann, wenn sie auf Abwege geraten sind. Selbst dann. Wir wissen selbst nur zu gut. Es gibt Situationen, in denen uns die Wahrheiten der Gegenwart und der Fürsorge Gottes nicht einfach zufallen, sondern in denen wir um diese Wahrheit ringen und sie und an ihr festhalten müssen. Der Vers 5 vom Psalm 139, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir, ist immer wahr. Es scheint uns aber in den Zeiten der Anfechtung durch die Finger irgendwie zu rinnen. Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? David ergeht sich in sorgenvollen Überlegungen wegen seiner Nöte. Tagelang hat er gegrübelt und bestimmt auch nächtelang wachgelegen. Alle Situationen hin und her überlegt, alles durchspielt, um seine Situation zu entfliehen. Was wäre wenn? Und solche ähnliche Fragen hätte ich doch. Die Sorgen im eigenen Herzen werden zu unerträglichen Last. Und ich glaube, David hatte auch einiges, was er so rückblickend nochmal verarbeiten musste. In seinem intensiven Leben, hat er wirklich, wirklich immer am Limit gelebt, so, und auch so gehandelt, Wir kennen ja einige Geschichten. Kennst du auch solche Gedanken und Situationen? Du füllst deine Seele mit Sorgen Tag aus, Tag ein. Immer wieder kommen sie dir hoch und du kaust sie durch und sie liegen dir allzu schwer im Magen. Es geht dir wie David, der ist so mit sich selbst und mit seinen Nöten beschäftigt, dass er den lebendigen Gott mit seinen Gnadenerweisen nicht mehr sieht und nicht mehr wahrnimmt. Er sieht nur das Dunkle. Wie viele Menschen ahmen, wenn sie im Trübsal sind, dem David nach? Ja, das ist sehr verbreitet. Die Sorge dämpft den Glauben und verdunkelt den Blick auf die Verheißung. Aber ihr Lieben, lasst uns lieber beherzigen, was Gott uns sagt. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. 1. Petrus 5, 6 bis 7. Und Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, sagt uns heute Morgen, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt. Und auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Ich habe mal vor kurzem, einfach mal für mich, dadurch natürlich, dass ich jetzt plötzlich seit August halbtags arbeite, natürlich damit entfällt einen ganzen Betrag eigentlich. Erstmal musste ich schlucken und so. Gut, der Herr hat mir sofort geholfen, ich konnte nebenbei etwas arbeiten und so. Aber irgendwie, ich habe gedacht, ja, ich meine, auch gesundheitlich und auch jobmäßig, ist es nicht alles im Stein gemeißelt. Ne? Es kann immer was passieren. Und dann habe ich mich hingesetzt und ich habe mal aufgeschrieben, Mensch, was eigentlich, was hast du für Ausgaben, um wirklich mal zu überleben, sag ich mal. Ne? Und ich habe, als ich das alles gesehen habe, ich habe gesagt, eigentlich, wenn man sich nicht unter Druck setzt, dass man in den Urlaub unbedingt fahren muss, dass man auch das noch machen und das noch zusätzlich machen muss. Und so. Wenn es wirklich, ja, was Jesus hier sagt, sorgt euch nicht um das Essen, um die Kleidung und so weiter. Ich habe gedacht, wenn ich dabei bleibe, demütig und bescheiden, dann brauche ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Dann bin ich versorgt. Dann bin ich wirklich versorgt. Erst dann, wenn ich auch Urlaube und so weiter. Ja, es ist schön natürlich, wünscht man sich, ja. Aber das hat mir, ich konnte durchatmen. Ah, Herr, du versorgst mich schon. Ja, ich bin versorgt. Was soll ich mir Sorgen machen? Da muss ich einfach alles mal zurückschrauben. Ja, und in der Hoffnung, Gott wird noch was dazu geben und es wird wieder bergauf gehen. Aber das war so schön zu sehen. Und ich dachte, ja, ich glaube, man kann wirklich weniger sorgenvoll leben, wenn man auch mal bescheidener sein kann. Oder ja, einfach mal ja, sich darauf besinnen kann, was wirklich nötig ist zum Leben. David war hier noch nicht zu dem Punkt durchgedrungen, dies alles so anzunehmen, aber dazu kommt er noch. In dem Moment ruft er aus, wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Manchmal werden ja Nöte auch wirklich durch Menschen verursacht, die uns nicht wohlgesonnen sind. David hatte Feinde, die ihm nach dem Leben trachteten, die sich um die Gebote des Gottes Israels nicht kümmerten. Wenn gottlose Menschen triumphieren, sie uns zu Unrecht verleumden und uns Schaden zufügen und es ihnen dabei scheinbar sehr gut geht, dann kann uns das besondere müde, ungeduldig und mürbe machen. Wisst ihr, wir müssen uns alle warm anziehen eigentlich. Wir sehen, wie es sich alles entwickelt. Wir Christen, wir werden zunehmend Druck zu spüren bekommen. Wir werden zunehmend wirklich mit schlechten Augen angesehen. Und wir werden das zu spüren bekommen. Und zwar mehr und mehr und mehr. Deshalb, ich glaube, dass wir sind gut beraten, wenn wir uns damit befassen, wie gehe ich damit um. Denn der Tag kommt, wo wir alle unter Druck geraten. Viel mehr als jetzt. Wenn man liest, so was sonst passiert in Amerika, habe ich gerade gelesen, in Houston, in Texas, ein Pastor, der total zum Wort der Bibel steht und so weiter und der einfach mal auch das Richtige sagt in Bezug auf Homosexuelle und so weiter. Mittlerweile, diese Lobby der Lesben und Homosexuellen, die machen so einen Druck da und haben so einen Druck auf die Stadtregierung da gemacht, dass angeordnet wurde, dass alle seine Predigten, die er in den letzten Jahren gehalten hat, alle müssen abgegeben werden, die werden jetzt alle durchforstet auf Aussagen in Bezug auf so und so, um ihn zu belangen. Und jetzt wurde er verdonnert, das müsst ihr euch mal vorstellen, in Houston, in Amerika, er wurde dazu verdonnert, dass er jede Predigt, die er hält, oder alle Pastoren, die predigen da, müssen zuerst die Predigt fertig an den Bürgermeister abschicken, da wird ein Ausschuss und die gucken alle drauf, ob das alles gesagt werden darf. Nur mal als Beispiel, ne? Es gibt ja auch andere beängstigende Beispiele. Und ich meine, ihr wisst ja, alles, was in Amerika beginnt, schwappt über nach Europa, das ist nur eine Frage der Zeit. Deshalb sind wir wirklich gut beraten, einfach nicht zu sagen, oh David der Arme, ne? Der hat ja damals so gelebt vor 2900 Jahren und so. Wir sind ja, nee, nein. Uns, für uns wird das auch ein Thema werden. Wo ist Gott? Und warum lässt er dies und zu und macht dem Treiben unserer böse Widersacher kein Ende? Wie lange? Viermal mit großer Intensität und in voller Länge schreit und klagt der Psalmist David seine Nöte und Herzensängste hinaus. Das ist nicht anders als bei uns heute auch. Wenn es uns gut geht, nehmen wir das gerne und oft als selbstverständlich hin. Und danken kurz dafür. So wie ich bei meiner Tochter manchmal erlebe. Ja, wir beten beim Essen. Ne, Rebecca, kannst du mal beten? Ja, meine Tochter ganz locker. Ja, wir danken dir so und so. Ja, Amen. Zack, wir essen. Und ich dachte, ja, das ist ein Kind im Wohlstand aufgewachsen. Wirklich. Ne? Ich habe als Kind auch mal andere Zeiten erlebt. Ja, und das ist, ne, das merkt man einfach, ne? Wie schön wäre es, wenn wir angesichts der vielfältigen Gnadenerweise Gottes genauso lange und intensiv mit Lob und Danken Zeit verbringen würden, wie mit dem Flehen für unsere Nöte. Ja? Und mit dem Jammern. Oh, wie schlecht es uns geht. Ja? Wie toll es wäre, wenn wir es genauso lange loben und danken würden. Dann haben wir Gebet. Das kommt auch stark durch in dem Psalm. Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Nun aber hebt David seine Augen auf, weg von der Not, weg von dem Blick auf die Feinde. Er hebt seine Augen auf zum Vater im Himmel, von dem Hilfe für seine Kinder kommt. Er sucht sozusagen geistlichen Blickkontakt zu Gott. Das ist gut. Denn in deinem Licht werden wir das Licht, steht im Psalm 36. David betet. Und nun wird es eine Wendung geben. Vom Gnadenthron Gottes strömt David neue Kraft und Hoffnung zu. David ruft zu seinem Herrn, dem lebendigen Gott. Der möge auf ihn schauen, sein Elend sehen und mit seiner Gnade darauf antworten und seine Hilflosigkeit begegnen. Oh, wie trostreich ist es doch, dass wir in den Zeiten unserer Not immer wieder Zuflucht bei diesem lebendigen Gott finden können. Bei unserem Gott und Vater im Himmel, der uns liebt und der uns durch seinen Sohn, durch Jesus Christus, mit uns einen Bund geschlossen hat. Bund der Gnade und der Liebe, der uns, seinen Kindern, zugute kommt. Ja. Im Gebet vor Gott können auch wir eine Wendung erleben. Wisst ihr, als ich gläubig wurde und als ich gemerkt habe, dass ich habe so einen starken Glauben bekommen. Ich war so berührt von Gottes Allmacht, von Gottes Liebe, von all dem, was sie gemacht hat. Ich habe die Bibel verschlungen. Ich brauchte kein Essen, kein Trinken mehr. Ich habe stundenlang gelesen und so und in kürzester Zeit die Bibel gelesen, dann zwei Hefte ausgefüllt mit wichtigen Gedanken. Und ihr Lieben, und ich habe mit jedem geredet, dem ich begegnet bin. Selbst wenn ich Bier trinken gegangen bin, habe ich die Bibel, die große Bibel bei mir gehabt, dass Kellner immer wieder mich angesprochen haben, was ich da mache. Ich habe immer gelesen und ich kam ins Gespräch und zu Partys, ich war eingeladen, ich war immer mit der Bibel dabei. Ne? Und dennoch habe ich gemerkt, die Macht der Sünde und der Gewohnheit, wie stark sie in mir verankert war. Ich wollte weniger trinken, ich bin nie Alkoholiker gewesen oder so, ne? Aber einfach mal, ne? Bloß nicht ein Glas zu viel, naja, man geht ja doch zu, ne? Ich war jung und so, um zu Freunden und so weiter, doch ein Glas mehr getrunken oder irgendeinen anderen Blödsinn gemacht. Und da habe ich immer mehr gelitten. Ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe so viel Erkenntnis. Ich bin so durchdrungen. Ich bin so berührt. Ich habe Gott so oft erfahren. Denn er hat zu mir in Träumen geredet, hat Gebetserhörungen geschenkt und so, dass ich überwältigt war. Ne? Denn ich guckte mich an und ich dachte, Herr, du erlebst das alles. Das kann doch nicht wahr sein. Bei deinem Leben, bei deinem Stand. Ich fühlte mich total als Versager und als Sünder. Und dann einmal, weiß ich noch, war ich eingeladen bei wieder bei einer großen Geschichte und ich saß da am Tisch mit allen Freunden und so weiter. Wir haben was getrunken und so. Und irgendwann gehe ich um 2 Uhr nachts gehe ich raus und ich gehe da an einer Stelle vor einem Restaurant, wo man das war so ein Abhang, dann ging zum Strand hin und dann sah das Meer so. Und es war sehr beleuchtet da und manchmal Leute gingen auch da um die Uhrzeit und spazieren. Und da habe ich mich auf den Knien, ich habe mich hingekniet, die Hände erhoben und ich habe gesagt, Herr, ich bin bankrott. Ich merke, ich schaffe es nicht. Bei all der Erkenntnis. Ich schaffe es nicht, so zu leben, wie du dir wünschst. Es muss was Größeres passieren. Du musst mir Gnade geben, deinen Heiligen Geist. So. Und ich habe gesagt, errette du mich und so. Und das hat mir schon sehr geholfen. Das, der Herr hat mir geholfen. Nicht, dass ich nicht mehr gesündigt habe, aber da habe ich viel mehr Kraft bekommen. Um wirklich. Und dann habe ich auch die Kraft bekommen. Ich habe mich taufen lassen und nach der Taufe war ein ganz großer Schnitt. Nach der Taufe war wirklich ein großer Schnitt, eine große Veränderung. Und ich habe da echt große Gotteshilfe erlebt. Ja, in der Not zu ihm schreien, wenn man das richtig ernst meint. Es war mir egal, dass die Leute mich sehen und angucken und dass ich in verrückter Rede zu irgendjemandem im Himmel. Also war mir völlig egal. Vielleicht bist du auch voller Furcht und Zweifel. Aber das war David auch, als er zum Gebet niederkniete. Im Gebet erfährt er eine Veränderung. Während er betet und fleht, legt sich seine Erregung. Die Nebel lichten sich, Ruhe kehrt ein und sein Glaube bricht hervor, so wie die Sonne aufgeht in ihre Kraft und die Finsternis der Nacht vertreibt. Hast du auch diese Erfahrung bereits gemacht? Ich wünsche es dir. Gebet gibt unserer ermüdeten Seele neuen Mut und neue Kraft. Es reinigt sie und hilft, trüben Stimmungen zu vertreiben. Manchmal gehe ich in den Saal, in den Gebetssaal, in den Gottesdienstsaal in unserer Gemeinde, Matthäusgemeinde, ne, in Lüneburg. Ich merke manchmal bei bestimmten Gebetsanliegen oder bei bestimmten Stimmungen, die ich habe, ich fühle mich zu eingeengt in meiner Wohnung. Selbst auf der Dachterrasse. Ich fühle, die Dachterrasse ist mir dann zu klein, weil ich drehe Runden immer so, ne, und bete. Und dann fahre ich hin einfach 3 Kilometer zur Gemeinde und da in dem Gottesdienstraum, da drehe ich meine großen Runden so. Ah, und das ist sehr schön. Man muss sich auch nur zu helfen wissen. Und dann komme ich total erleichtert nach Hause, weil ich das Gefühl habe, mein 20 Quadratmeter großes Wohnzimmer engt mich irgendwie. Ich habe das Gefühl, das Anliegen ist so groß, passt das gar nicht hier rein. Ja, es reinigt sie und hilft. Erhöre mich, o Herr, mein Gott, was sagt er, mein Gott? Auch wenn Gott in seiner Weisheit und Liebe unsere irdischen Erwartungen nicht immer erfüllt, ist er unser Gott und immer da. In allen Sorgen, Anfechtungen und Nöten, in die wir in diese gefallene Welt hineingestellt und geprüft sein mögen. Dies gilt hin bis zum irdischen Ableben und Tod, welches für uns Gottes Kinder den Eingang in eine ewige und bessere Welt bedeutet. Auf ihn dürfen wir vertrauen, auch in den Stunden, in denen unsere Augen für die Herrlichkeit und Größe Gottes verdunkelt sind. Und dann haben wir das dritte Element, Glaube. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Im Vers 6. David kann jetzt wieder sehen, kann er wieder richtig sehen. Das Gebet zu Gott hat ihm die Augen für die Wahrheit geöffnet. Und nun sieht er die Situation ganz anders aus. Und auch seine Reaktion drauf. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Was für ein Wandel. Was für ein Wandel. Im Gebet hat David sein tief bekümmertes Herz vor Gott ausgeschüttet und dort ist ihm der lebendige Gott begegnet. Dabei ist die Situation der Not äußerlich gesehen gar nicht irgendwie vorbei oder völlig anders geworden. Auch wenn die äußere Not noch nicht vorbei sein mag, ist der wankende David wieder fest, weil er sich auf Gottes Gnade besinnt. Seit seiner Jugend schon hat David nicht nur auf sich selbst vertraut, sondern den lebendigen Gott zu seiner Zuflucht und zu seiner Burg und Kraft gemacht. Auf ihn hat er so oft geharrt, in der Wüste, in den Klüften und Höhlen, auf der Flucht vor seinen Feinden, vor Saul, ja vor seiner eigenen Familie, im Kampf gegen wilde Tiere und den gewaltigen Goliath. Denn wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, dass er es wagt, die Schlachtreihen des lebendigen Gottes zu verhöhnen? Und David sagte weiter, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Habt ihr auch solche Sachen? Habt ihr auch solche Siege errungen, die dann wieder ins Bewusstsein kommen, wenn es euch schlecht geht, wenn ihr das Gefühl habt, oh, ihr seht kein Licht mehr? Habt ihr solche Dinge, an denen ihr festhaltet, auf die ihr euch zurückbesinnen könnt? Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Ich weiß nicht, hat jemand von euch überhaupt schon mal aufgeschrieben? So die Dinge, die er mal mit Gott erlebt hat, die so vielleicht für sie mal, für euch mal besonders gewesen sind. Gibt es jemand, der mal aufgeschrieben hat? Hm? Schon länger her, ja. Habt ihr sowas noch nicht erlebt oder habt ihr das einfach nicht aufgeschrieben? Ja? Ja. Gut, aber auch wenn man die spezielleren Dinge, die so vielleicht noch mehr Kraft in sich tragen, noch mehr Aufbaukraft haben, vielleicht die sollte man doch festhalten. Einmal habe ich erlebt, dass ich mich vor Jahren, ich habe mich hingesetzt, jetzt mittlerweile schreibe ich ab und zu irgendwas, immer wieder. Aber vor einigen Jahren habe ich gedacht, Mensch, Gott hat dir so viele Träume gegeben, wichtige Träume gegeben. Weil so ist es bei mir, Gott redet, hat im Laufe der Jahre immer wieder durch Träume. Nicht die tausende Träume, die ich gehabt habe, sondern gewisse Träume. Und dann habe ich angefangen aufzuschreiben. Und zack, ich habe überlegt und dann waren 18 Dinge, die ich aufschreiben konnte, die nur durch wirklich Nachdenken dann wieder ins Bewusstsein gekommen sind. Und ich dachte, was für Schätze würden verloren gehen, wenn ich die nicht mal aufschreiben würde. Ja, und das ist wunderbar. Das ist wunderbar, wenn man was von Gott empfangen hat, immer wieder nachzulesen. Ich habe damals als Armando Sievert, der auch hier war unter uns, der Prophet, als er gesprochen hat damals in Hamburg, ich habe mir aufgenommen, mit einem Diktiergerät aufgenommen und ich habe es abgetippt und in Abständen lese ich das. Das tut mir so gut. Das waren so persönliche Worte, die Gott an mich gerichtet hat. Und ich glaube, es wäre eine tolle Hilfe für uns alle, wenn wir das regelmäßig machen würden. Goliath war groß, sehr groß und alle fürchteten sich. Aber David hatte Glauben und vertraute einem Gott, der weit größer ist als der riesige Goliath, der ihm gegenüber stand. Welcher Goliath steht dir in deinem Leben gegenüber? Ist dein Gott auch größer als dein Goliath, der dich schon so lange ängstigt vielleicht und plagt? Ja, das ist er. Er ist größer als der größte Goliath in Davids Leben, aber auch in deinem Leben. Immer und immer wieder hat sich David in der Not an seinen Gott gehalten. Er hat sich wie ein schiffbrüchiger Seemann an den Mast geklammert, der ihn vor dem Untergang in tosender See bewahrt. Und daran erinnert er sich auch jetzt im Gebet an Gottes Größe, Güte und Treue in all solchen Situationen. Die Furcht und Zweifel weichen dem glaubensvollen Vertrauen. Nicht Verdienst oder Werke des Psalmisten haben diese Wendung hervorgebracht. Die Furcht vor dem Verlassensein und der Vorwurf des Vergessenshabens sind wie weggeblasen. Stattdessen erfüllt Freude wegen der unveränderlichen Gnade und Treue Gottes Davids Herz Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Oder anders übersetzt, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Und dann, ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Erfasst von Gottes Erbarmen und wieder sehend geworden über den wahren Charakter des allmächtigen Gottes, bricht David in ein glaubensvolles Danken aus. So viel Güte hat er an mir erwiesen. Und so viel Güte und Gnade hat er auch an dir erwiesen. Immer wieder, jeden Tag. Vieles hast du noch gar nicht erfasst, aber du weißt es doch. Gott hat auch an dir immer wieder so viel Gnade erwiesen. Also harre auf den Herrn in Zeiten der Not. Dann wird er dich erquicken und dir wieder Hoffnung, Dankbarkeit und Freude im Aufblick auf ihn schenken. Wenn ich denke an Tante Lenchen, ihr habt sicherlich alle Tante Lenchen kennengelernt, das war unglaublich. Wenn man mit dieser Frau, die blind war, zusammen war, das war eine Wonne, fand ich. Das kam so viel Dankbarkeit, so viel Frieden, so viel Güte Gottes war aus ihrem Mund und aus ihren Augen zu erspüren. Sie, wie soll ich sagen, sie war wie ein Schwamm wirklich, der nur ein bisschen gedrückt werden musste und dann kam, floss nur so. Wow, wow. Ein Mensch, der so viel Segen weitergeben konnte. Ja, das ist so das Bild, das ich vor Augen habe. Das war auch Davids Hoffnung. Ich habe Vertrauen auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. So ruft David aus. David und auch du und ich haben noch eine ganz andere, viel schwerwiegendere Not, die uns belastet. Das ist unsere Sünde und Ungerechtigkeit. Aber Gott hat seine Liebe für David und auch für dich und mich bewiesen in Jesus. Und das wissen wir und dann hören wir und das singen wir, besingen wir auch jedes Mal im Lobpreis. Er ist für unsere Sünden gestorben. Und wir können zu ihm kommen und er nimmt uns das alles weg. Mit seinem Blut wäscht er uns rein. Wie kostbar ist es auch für dich als ein Kind Gottes, in deinen Lebensstürmen zu deinem Herrn und Seelenhirten zu fliehen und bei ihm zur Ruhe zu kommen, in der Not, in der Zeit deiner Anfechtung. Höre nicht mehr auf Lügen oder was dir deine Gefühle im Widerspruch zur Offenbarung der Heiligen Schrift und die Treue und Fürsorge Gottes für dein Leben auch sagen oder nicht sagen mögen. Oder schalte mal nicht den Fernseher ein, um dich abzulenken von deinen Sorgen und Nöte. Wie ist es bei euch denn? Lenken wir uns nicht zu viel ab, wenn wir wirklich Nöte haben, wenn wir wirklich Dinge, die wir überwinden müssen. Wir halten oft die Spannung nicht aus, irgendwie. Die Gedanken kommen, statt hinzugehen, um eine Stunde am Stück zu beten vielleicht, mit Gott alles zu verarbeiten. Wie geht es euch denn? Ist es nicht so, dass wir mal ein Buch lieber zur Hand nehmen oder Fernseher einschalten oder irgendwas machen, damit wir diese Spannung nicht aushalten müssen? Ja, ich glaube, da werden wir ein Leben lang lernen müssen, zu unserem Gott und zu unserem Hirten zu gehen. Der Teufel ist ein Lügner von Anfang an, der die Menschen über Gott täuscht und dessen Barmherzigkeit und Güte leugnet und kleinredet. Und die Menschen realisieren das nicht. Und wie oft hast du es schon erlebt, dass du durch die Treue Gottes beschämt worden bist, nachdem du vorher deinem Gott nicht vertraut und ihn vielleicht im Herzen sogar angeklagt hast wegen Dingen, die du erlebt hast. Nimm dir Zeit, geh ins Gebet und vertraue auf seine Güte. Und dann dürfen auch wir mit David danken und Gott preisen. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir getan hat. Amen.